SRF 3.
Ein Teller Pesto in Genua. Wer sich das vorgenommen hat für die Herbstferien, muss über die Bücher. Das Bundesamt für Gesundheit passt erneut die Corona-Risikoliste an. Allen Widerständen zum Trotz, der vergiftete russische Oppositionspolitiker Alexei Nawalny will nach Russland zurückkehren. Und geboren im falschen Körper, wie Zürcher Schulen mit Transkindern umgehen. Das sagen wir jetzt im Info 3, heute mit Dominik Rolli. Ja, ausgerechnet zur Herbstferienzeit trifft es Regionen, die bei Touristen sehr beliebt sind. Das Bundesamt für Gesundheit hat seine Corona-Risikoliste angepasst und unter anderem Regionen in Frankreich und Italien zu Risikogebieten erklärt. Auch Portugal- und Großbritannien-Reisende müssen ihre Pläne überdenken. Yvonne Lambrecker fasst zusammen.
Neu auf die Liste der Risikoländer kommen unter anderem auch Belgien und die Niederlande. Ebenso Dänemark, Island und Irland sowie Slowenien und Marokko. Das teilt das Bundesamt für Gesundheit mit. In Frankreich nimmt der Bund zusätzlich die Bretagne auf die Liste. In Italien die Region Ligurien mit Genua. In Österreich gelten neu die Bundesländer Nieder- und Oberösterreich als Risikogebiete. Wer aus einem solchen Gebiet in die Schweiz reist, muss sich bei den kantonalen Behörden melden und 10 Tage in Quarantäne gehen. Von der Liste gestrichen werden dagegen Kosovo und San Marino. Die Anpassungen der Liste gelten ab Montag.
Yvonne Lambrecker. Wir bleiben beim Thema Corona. Bis Ende 2021 sollen weltweit 2 Milliarden Impfstoffdosen gegen das Coronavirus bereitstehen. Das ist das Ziel der internationalen COVAX-Initiative. Auch die Schweiz ist dabei. Michael Wieland.
Die Teilnahme ermögliche Impfstoffe für rund 20% der Schweizer Bevölkerung bereitzustellen, teilte der Bundesrat mit. Ihre Teilnahme an der COVAX-Initiative habe die Schweiz vor kurzem bestätigt. Gleichzeitig setze sich der Bund dafür ein, den Zugang zu Impfstoffen für einkommensschwache Länder zu ermöglichen. Die Schweiz steuert dafür 20 Millionen Franken bei. Zu den aktuellen Corona-Zahlen in der Schweiz. Das Bundesamt für Gesundheit, BAG, meldet 372 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt gemäß SRF-Data bei 395 Fällen. Das sind 7% weniger als in der Vorwoche. Zudem meldet das BAG 2 neue Todesfälle. Und in Bern haben sich am Nachmittag hunderte Personen zum Klimastreik versammelt. Dies 3 Tage nach der Räumung des Klimacamps auf dem Bundesplatz. Laut der Nachrichtenagentur Keystone SDA hat es über 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Info 3 Abend.
Eigentlich sollte er nicht mehr leben, der russische Oppositionspolitiker Alexei Nawalny. Vor gut einem Monat sollte er ein letztes Mal ein Flugzeug besteigen und bei der Landung bereits tot sein, so der Plan. Aber dieser Plan ging nicht auf. Der Giftanschlag, hinter dem mutmaßlich der russische Geheimdienst steckt, schlug fehl. Nach Wochen im künstlichen Koma in der Berliner Charité konnte Nawalny das Spital am Dienstag wieder verlassen. Ich wollte von Russland-Korrespondent David Nauer wissen, weiß man eigentlich, wo sich Nawalny derzeit aufhält?
Also man kann davon ausgehen, dass er immer noch in Berlin ist. Er ist sicher noch in Deutschland und zwar eben nicht mehr im Spital, wie Sie gesagt haben, aber er ist immer noch gesundheitlich stark angeschlagen. Er hat auf Instagram Fotos von sich veröffentlicht, wo man sieht, er ist wirklich stark abgemagert und er kann zum Beispiel seine Finger noch nicht gut kontrollieren. Er kann zum Beispiel nicht von Hand schreiben. Möglicherweise wird er auch in eine stationäre Reha gehen müssen.
Nawalnys Umfeld hat ja gesagt, er wolle nach Russland zurück, sobald dies seinen Gesundheitszustand zulässt. Ist das nicht gefährlich für ihn? Er wurde ja mutmaßlich vom Staat vergiftet.
Doch, das ist natürlich sehr gefährlich, wenn er zurückkommt nach Russland, denn die Leute, wer auch immer es war, aber die Leute, die ihn vergiftet haben, die laufen immer noch frei herum. Die hatten Zugriff auf ein sehr gefährliches Gift, auf Novichok, und die haben diesen Zugriff wahrscheinlich immer noch, zumal ja der ganze Staatsapparat keine Anstalten macht, die Täter zu suchen, sondern im Gegenteil, die Justiz jetzt eigentlich gegen Nawalny aktiv wird. Also man kann sagen, die Risiken für ihn sind wirklich erheblich.
Gestern wurde bekannt, dass Gerichtsvollzieher Nawalnys Wohnung in Moskau beschlagnahmt haben. Was steckt da genau dahinter?
Da geht es um eine relativ komplizierte Geschichte, um eine Schadenersatzforderung. Ich muss da vielleicht kurz ausholen. Es ist so, also Nawalny hat einen Film gemacht über eine Firma, die Moskauer Schülern Essen, also Kantine-Essen liefert. Und dieses Essen, das sei grottenschlecht gewesen, heißt es in diesem Film. Und nun ist aber das Problem, dass diese Firma, die gehört mutmaßlich einem sehr engen Putin-Vertrauten. Und diese Firma hat dann auch prompt Nawalny und seine Mitstreiter auf Schadenersatz verklagt. Nun muss also Nawalny gegen 400.000 Franken Schadenersatz bezahlen an diese Catering-Firma. Und dieses Geld hat er nicht und er will auch nicht bezahlen. Und deswegen hat nun der Staat die Wohnung sozusagen als Pfand eingezogen, festgesetzt. Und übrigens sind auch seine Konten blockiert worden.
Umgerechnet gegen 400.000 Franken Schadenersatz, das ist ja massiv viel. Ist das so eine neue Methode, um Kritiker zum Schweigen zu bringen, indem man ihnen einfach finanziell die Luft abschnürt?
Ja, das ist eine Strategie, die in letzter Zeit, kann man sagen, systematisch angewandt wird. Es geht quasi darum, den Preis für oppositionelle Tätigkeit, den Preis für Kreml-Kritik möglichst hoch zu treiben. Also es soll teuer werden, den Kreml zu kritisieren. Jetzt muss man aber sagen, im Fall Nawalny ist natürlich diese Summe außergewöhnlich hoch und man kann das fast schon bildlich sehen. Also wenn der Staat Nawalny quasi die Wohnung wegnimmt, dann ist das natürlich auch eine Botschaft vom Staat an Nawalny, dass es nämlich eben aus Sicht dieses Staates eigentlich keinen Ort mehr gibt für Nawalny in Russland, keinen Platz mehr für ihn in Russland.
Informationen von SRF-Korrespondent David Nauer in Moskau waren das.
Info 3 Abend.
Nach Madrid nun. Die spanische Hauptstadt gilt aktuell als eine der europäischen Städte mit den höchsten Corona-Fallzahlen. Um den Anstieg zu bremsen, gilt seit Anfang Woche wieder ein Lockdown für Teile Madrids. Heute sind weitere Gebiete dazugekommen. Insgesamt sind mehr als 1 Million Menschen von den Maßnahmen betroffen. Vor allem die ärmeren Leute. Denn in ihren engen Wohnverhältnissen breitet sich das Virus besonders schnell aus. Melanie Pfändler berichtet.
Fragt man Ana Doblado, wie sie das Quartier beschreiben würde, in dem sie lebt, denkt sie kurz nach.
Humilde. Sí, humilde. No es un barrio pobre.
Bescheiden sei es. Ja doch, bescheiden, nicht arm, das nicht, aber ein Arbeiterviertel eben, sagt sie am Telefon und lacht müde. Ana Doblado lebt in La Elipa, einer der Zonen in der Region Madrid, die seit Montag abgeriegelt sind. Die Bewohnerinnen und Bewohner dürfen sie zwar verlassen, aber nur, wenn sie belegen können, dass sie einen triftigen Grund haben, etwa um zur Schule oder zur Arbeit zu gehen. Und diese Zonen haben eines gemeinsam. In den letzten 14 Tagen gab es dort mehr als 1000 Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner. Das heißt, jede und jeder Hundertste ist erkrankt. Und es sind jene Zonen Madrids mit den tiefsten Einkommen, den kleinsten Wohnungen und vielen Menschen ohne festen Arbeitsvertrag. Die letzten 14 Tage verbrachten Ana Doblado und ihr 6-jähriger Sohn in Quarantäne. Ein Kind in seiner Klasse wurde positiv auf das Virus getestet. Ein paar Minuten von ihrer Wohnung entfernt befindet sich der Laden von Gema Vasconis, ein Familienbetrieb. Seit 40 Jahren werden hier Lampen, Glühbirnen, Ventilatoren verkauft. Seit Montag habe sie viel weniger Kunden, sagt Gema Vasconis, ebenfalls am Telefon. Wer außerhalb des Quartiers lebe, dürfe gar nicht mehr kommen. Und auch ihre Stammkundschaft, die älteren Anwohnerinnen und Anwohner, trauten sich kaum mehr aus dem Haus, weil sie unsicher seien, was überhaupt noch erlaubt sei und was nicht. Die Kommunikation sei katastrophal gewesen, beschwert sich Vasconis. Und sie ist bei weitem nicht die Einzige, die die lokale Regierung kritisiert. Mehrere hundert Personen demonstrierten am vergangenen Sonntag gegen die neuen Maßnahmen. Statt die armen Quartiere abzuriegeln, solle man lieber dafür sorgen, dass die medizinische Versorgung dort aufgestockt würde, forderten sie. Carmen Garcia ist Lehrerin und lebt in einer Vorstadt von Madrid. Welche Folgen die aktuelle Politik hat, sieht sie, wenn sie aus dem Fenster schaut.
In mi calle estamos confinados. Los números impares.
Wer auf unserer Seite der Straße wohnt, ist im Lockdown, die auf der anderen Straßenseite nicht, weil genau hier die Grenze zwischen zwei Zonen verläuft, erzählt Garcia. Das sei nicht nur einigermaßen absurd, sondern erzeuge ein Gefühl der Spaltung. Man fühle sich beobachtet von den anderen. Betreten wir ihre Zone oder bleiben wir in unserer? Das sei ein unangenehmes Gefühl, sagt Carmen Garcia. Man fühle sich schlecht, fast ein wenig schuldig, als wäre man eine unliebsame Besucherin in der eigenen Stadt.
Info 3 Abend.
Es ist ein kleiner Entscheid, der für die Betroffenen Großes bewirkt. Für Menschen, die sich nicht dem Geschlecht zugehörig fühlen, das in ihrer Geburtsurkunde steht. Nach dem Ständerat hat diese Woche auch der Nationalrat entschieden, dass Transmenschen ihr Geschlecht und den Vornamen auf dem Papier künftig einfacher ändern lassen können, ohne großen bürokratischen Aufwand. Uneinig sind sich National- und Ständerat noch, ob es bei Transkindern die Zustimmung der Eltern braucht. Mit dem Thema Transkinder sind auch die Schulen immer wieder konfrontiert. Wie gehen Sie damit um, wenn Lukas lieber Mia heißen würde und das WC lieber mit Mädchen statt mit Jungs teilt? Christoph Brunner hat sich in der Stadt Zürich umgehört.
Das Kind von Anita von der Linn hat schon früh gespürt, dass es nicht das Mädchen ist, als dass es geboren wurde. Es fühlte sich als Junge. Am Rande einer Podiumsveranstaltung am Mittwochabend in Zürich erinnert sich die Mutter an ein Gespräch noch vor dem Eintritt in den Kindergarten.
Also er hat erzählt, dass andere Kinder ihm sagen, er sei es Meitli. Und ich habe einfach dann gefragt, was bist du denn? Und dann hat er eben sehr klar gesagt, ich bin ein Junge.
Und seither trat ihr Sohn auch außerhalb der Familie nur noch als Junge auf. Sie habe ihn dabei immer unterstützt, so Anita von der Linn. Mit dem Kindergarten und später mit der Schule habe sie in gemeinsamen Gesprächen Lösungen für verschiedene Alltagssituationen gefunden. Zum Beispiel welches WC und welche Umkleidegarderobe ihr Sohn benutzen kann.
Und so hat er dann eben von der Schule die Erlaubnis bekommen, dass er selbstverständlich mit zu den Jungs in die Kabine kann. Und auch aufs WC darf er einfach sich das WC aussuchen, welches er benutzen möchte. Und er wählt immer das Jungs-WC.
Es gibt keine genauen Zahlen, wie viele Transkinder es an den Schulen gibt. Bei der Stadt Zürcher Fachstelle für Gleichstellung suchen seit ein paar Jahren aber regelmäßig Schulen Rat, wie sie mit dem Coming-out eines Transkindes umgehen sollen. Dabei geht es auch um schwierige Themen, zum Beispiel, wenn die Eltern dagegen sind, dass ihr Kind die Transidentität in der Schule offen lebt. Hier brauche es offene Gespräche mit allen Beteiligten, sagt Alex Recher vom Verein Transgender Network Switzerland. Über allem müssten aber die Bedürfnisse und das Wohl des Transkindes stehen, so Recher. Das Kind müsse sich in seiner Geschlechtsidentität akzeptiert fühlen können.
Wir wissen auch, dass Kinder massiv leiden, dass sie wirklich Schaden nehmen, wenn sie ihre Identität nicht anerkannt werden. Und das ist sicher das höchste Gut, das man muss berücksichtigen muss.
Das Transgender Network Switzerland führt, zusammen mit der Stadt Zürcher Fachstelle für Gleichstellung, regelmäßig Weiterbildungen für Schulleitungen und Lehrpersonen durch. Am besten wäre es, so Alex Recher, die Schulen würden sich schon informieren, bevor sie zum ersten Mal ein Transkind im Schulhaus hätten.
Es ist häufig so, dass das erste Kind so ein Versuchskaninchen ist, wo es dann halt dummerweise ab und zu noch falsch geht. Und ich denke, das dürfte eigentlich nicht sein. Und da erwarte ich eigentlich, dass die Schulen darauf vorbereitet sind und nicht zuerst das Kind leiden muss.
Anita von der Linn hatte Glück mit der Schule ihres Sohns. Er sei nun in der zweiten Klasse und glücklich, sagt sie.
Aber es ist natürlich immer ist dann die Frage, wie es dann weitergeht, wenn er in die SEC kommt. Aber das sind dann Gedanken für in 4 Jahren, wenn es dann soweit ist.
Sie hoffe, dass die gesellschaftliche Akzeptanz von Transmenschen in den kommenden Jahren noch größer werde, damit ihr Sohn auch als junger Erwachsener seine Geschlechtsidentität offen leben könne, so wie er das schon seit der frühen Kindheit mache.
Der Beitrag von Christoph Brunner. Gleich Börse und Wetter, zuerst aber noch eine Meldung aus der Welt des Sports, Michael.
Der Thurgauer Stefan Küng hat an der Radweltmeisterschaft in Italien die Bronzemedaille im Zeitfahren geholt. Gold ging an den Italiener Filippo Ganna, Silber an den Belgier Wout van Aert. Zu den Börsendaten von SIX. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 10.208 Punkten und ist damit im Vergleich zum Vortag unverändert. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,2%. Der Euro wird zu 1,0797 gehandelt, der Dollar zu 92,90 €. Und das Wetter. Am Abend und Morgen hat es viele Wolken und es regnet zeitweise. Es ist windig bei rund 11 Grad.
Das war Info 3, das Team heute Yvonne Lambrecker, Michael Wieland und Dominik Rolli.
Eine Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.